Einen schönen guten Abend. Es ist eine Freude, euch alle heute Abend hier zu sehen. Und welche Ermutigung, dass wir uns gemeinsam versammeln können, den Herrn anzubeten. Heute Abend betrachten wir das erste Kapitel im Kolosserbrief, die Verse 15 bis 20. Und in diesen Versen sehen wir die Erhöhtheit des Herrn Jesus Christus in der Schöpfung und in der Erlösung. Und das wird uns dargebracht in einer atemberaubender Schönheit. Und diese Schrift, gerade diese Passage, hat viele Kommentatoren dazu geführt, dass sie dachten, es wäre eine alte Hymne, die er dort zitiert mit diesen Worten. Aber ganz egal, ob er nun eine Hymne zitiert oder nicht, die Wahrheit darin über die Hocherhöhtheit des Herrn Jesus Christus wird uns ganz klar dargeboten. Und all die falschen Lehren, die dort in der Kolossergemeinde umherschwirrten, sollten mit dieser Wahrheit auch zunichte gemacht werden. Also Kolosser 1, die Verse 15 bis 20. Welcher, Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst, dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Amen. Das Gras verdorrt und die Blume fällt ab, doch das Wort Gottes bleibt ewig bestehen. So lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank und preisen dich, dass du einen Tag ausgesondert hast, damit wir in der Lage sind, uns gemeinsam zu versammeln, dich anzubeten, noch einmal in dein Wort hineinzutauchen. Die Herrlichkeit und die Hocherhöhtheit deines Sohnes zu erkennen in allen Dingen. Und wir bitten, dass all die Worte, die nun aus meinem Munde hervorströmen, dass sie nicht meine Erfindungen sind, sondern deine Wahrheit reflektiert. Herr, dass du mir hilfst, durch den Geist geleitet zu sein, dass wir alle wahrlich berührt werden, auch in unseren Herzen, überführt und ermutigt durch die Passage. Das bitten wir in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Unsere Predigt heute Abend hat zwei Hauptpunkte. Das erste, die Hocherhöhtheit Jesu Christi in der Schöpfung. Und als zweites, der Hocherhöhtheit Jesu Christi in der Erlösung. Also einmal in der Schöpfung und einmal in der Erlösung. Was ist diese Hocherhöhtheit? Das Wort habe ich nun schon ein paar Mal genutzt und ich werde es forthin auch ein paar Mal nutzen. Aus dem Wörterbuch heißt es, dass man über allen anderen Dingen steht. Also in der Autorität, in Macht und auch im Ansehen. Und in der Passage sehen wir, wie wahr das ist von Christus. Dass das der Fall ist von Christus. Dass er hoch erhöht ist über alle und dass er über alle herrscht und dass er mächtiger ist als alle Wesen. Paulus fängt an, indem er sagt, dass Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Kreatur. Doch was ist so besonders daher, dass Jesus Christus das Abbild oder das Ebenbild Gottes ist? Aber denn nach allen Dingen wissen wir doch, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Doch wir sollten wissen, dass nachdem wir gemacht wurden im Ebenbild Gottes, so ist Christus das Ebenbild Gottes. Er ist nicht wie ein Gemälde oder auch ein Bild, dass er einen guten Einblick in das Abbild des Herrn Jesus Christus gibt oder auch eine Fälschung oder ein Replika, also ein Nachbau, sondern Christus ist das Bild. Also, dass durch ihn, durch sein Wort, können wir Gott erkennen und durch seine Handlungen Gott verstehen, sofern wir eben in der Lage sind in dieser Welt. Und durch sein Mittlerwerk können wir mit Gott auch Gemeinschaft haben. Nun, den gleichen Gedanken können wir auch in Johannes 1, Vers 18 sehen. Niemand hat den Vater jemals gesehen, den einzigen Gott. In Christus sehen wir Gott wahrlich. Und nur in ihm können wir Gott erkennen und nur durch ihn. Ohne Christus würden wir absolut unfähig sein, zu sehen, zu hören oder zu verstehen, wer Gott ist in irgendeiner Form. Getrennt von Christus ist Gott für uns absolut, sind wir absolut unfähig, Gott zu verstehen oder zu erkennen. Wahrlich, Gott zu erkennen zu wollen und ihn zu erfahren, also Gott ohne Christus, da würde man das alte Israel, als sie das goldene Kalb erschufen. Uns wird gesagt, dass er das Ebenbild Gottes ist und der Erstgeborene aller Kreatur. Nun, viele falsche Irrlehrer oder viele Irrlehrer haben gesagt, dass Christus nur die erste Schöpfung ist von Gott. Doch das ist falsch. Das ist Ketzerei. Was die Passage wirklich meint, ist, dass Christus über der Schöpfung steht. Der Erste im Rang nach dem Motto. Man kann das sehen, zum Beispiel in Johannes 1. Da hören wir nämlich, dass Christus immer gewesen ist. Dass Christus der Erstgeborene sei. Oder beziehungsweise anders ausgedrückt. Damals war es ja ganz klar, wenn man der Erstgeborene ist, dann hat man mehr Rechte als die Leute, die danach kommen. Dieses Prinzip ist ganz klar ersichtlich und versteht man auch. Wie zum Beispiel, als Mose dem Pharao dann sagen sollte, durch Gott, dass eben Israel sein erstgeborener Sohn sei. Dann lesen wir auch aus der Bibel, dass Christus eingesetzt wurde als Erhabener über alle Dinge. Somit hat er auch im Rang und im Wesen eine höhere Stelle als alle anderen. Durch Christus wurden alle Dinge geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Dieser Vers ist eine Parallele mit Johannes 1, Vers 1, ganz klar. Da lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Er war im Anfang mit Gott und alle Dinge sind durch ihn geschaffen und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht wurde. Dass Christus gegenwärtig war in der Schöpfung und dass durch ihn alles erschaffen wurde, das ist etwas, das wir alle hier mehr oder weniger kennen und auch damit sehr gut bewohnt sind. Ganz klar, er ist auch der Sohn Gottes und Gott selbst, das sagen wir auch aus dem vorigen Vers. Doch merkt ihr, und da habt ihr gesehen, was Paulus uns hier zum Ausdruck bringen möchte. Wenn es hier heißt, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Paulus versucht, in den Kopf hinein zu hämmern, der Leute, dass Jesus nicht nur der Schöpfer der physischen Welt ist und dass er über der physischen Welt ist, sondern dass er auch der Schöpfer der geistlichen Welt ist und auch der Herrscher über geistliche Dinge. In diesem und in mehreren Passagen dieses Briefes von Paulus an die Kolosser geht man davon aus, dass sie nämlich dachten, dass es verschiedene Hierarchien von Engeln gibt und dass es eben auch wichtig war, dass eben diese Leute plötzlich Beziehungen haben sollten zu diesen komischen Engeln und ihre Hierarchie. Doch was Paulus macht ist, er setzt Christus über alle sie. Auch die Dinge, die geistlich sind. Und somit bestätigt Paulus die Hocherhöhtheit und die Einzigartigkeit von Christus in der Schöpfung und hört aber nicht auf, dass alle Dinge durch Christus geschaffen, wenn er sagt, dass alle Dinge durch Christus geschaffen sind, sondern dass auch alle Dinge für Christus gemacht wurden. Nämlich alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und wie wichtig ist das für uns nochmal im Gedächtnis zu behalten? Das ganze Universum, die geistlichen Entitäten, alles wurde gemacht, damit Gott verherrlicht werde, damit Christus gepriesen wird. Ja, wir leben in einer Gesellschaft und wir sagen, hey, was mich glücklich macht, das ist der Zenit meiner Existenz. Und man sagt auch, alle Dinge um uns herum sollten sich um uns drehen. Und so ist das, was wir hier lesen, eine radikale Botschaft. Und es ist wichtig und essentiell, dass wir es auch richtig verstehen. Und es sollte uns auch Hoffnung geben. Es sollte uns Hoffnung geben, dass unsere Leben Hoffnung haben. Und das nach all dem, was geschehen ist. Dass unser Leben Sinn ergibt. Mehr auch darüber hinaus, was in der Gegenwart ist, nämlich in der Zukunft. Dass das Leben hier nicht alles ist. Dass der Sinn und Zweck in unserem Leben sei, Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen. Und das auf ewig. Und wir werden ihn verherrlichen, ob wir es mögen oder nicht. Ob wir nun verherrlichen, indem wir ein Teil der Braut sind, der Gemeinde, indem wir jetzt unser Leben führen, indem wir ihn anbeten und für ihn leben, oder dann auch in der Herrlichkeit sind, oder man wird ihn auch darin verherrlichen, indem man Empfänger ist seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Und letztendlich schreibt Paulus, dass Christus vor allen ist und alles besteht in ihm. Das sehen wir in Vers 17. Nicht sind nur alle Dinge von Christus her abstammend, sondern dass sie auch weiterhin existieren und bestehen bleiben, ist durch Christus. Nun, Gott ist nicht so, dass er wie ein Uhrenmacher jemand ist, der die Uhr erstellt, erschafft und dann wartet und einfach mal guckt, was passiert. Sondern Gott ist so gnädig, dass er die ganze Welt erhält, damit sie nicht in Chaos ausbricht und in sich zusammen zerfällt. Nämlich solche Dinge wie die Naturgesetze, wie die Schwerkraft, dass der Regen kommt und all solche Dinge. All solche Sachen sind von Gott. Und darin sehen wir, dass Gott alles über alles herrscht und über alles seine Hand drüber hat. Dass jedes einzelne Blatt, das vom Baum fliegt, nicht vor Gott verborgen ist. Dass jeder Gedanke, die der Mensch hat, ganz egal wie verborgen es auch sei, vor Gott nicht unbekannt ist. Es alles basiert auf der herrlichen Tatsache, wie Paulus auch in Römer 8 sagt, dass alle Dinge zum Guten geführt werden für die, die an Gott glauben, die, die berufen sind nach seinem Vorsatz. Dieser Vers wäre absolut bedeutungslos, wenn Gott nicht souverän wäre in allen Dingen. Und da er das ist, so ist das die wahrhaftigste und großartigste Wahrheit, die wir in diesem Leben haben können. Denn wie wunderbar ist es, dass unser Erretter, unser Gott, nicht nur unendlich mächtig ist, sondern dass er auch diese Macht benutzt, um alles zu unserem Guten zu führen. Wie herrlich ist das, dass wir Christus erkennen können in seiner unendlichen Größe, in seiner Perfektion und Hocherhöhtheit über alle Sachen. Ich ermutige euch, Brüder und Schwestern, blicket auf Christus. Bewundere ihn in seiner Großartigkeit. Liebe ihn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Sei darin getröstet, in der Wahrheit, dass wenn du und ich, wir klein und schwache Menschen sind, dass unser Gott groß ist und stark ist und dass er es ist, der alle Dinge zum Guten führt für die, die an ihn glauben. Das führt uns nun zu Punkt Nummer 2, die Hocherhöhtheit von Christus in der Erlösung. In Vers 18 wechselt jetzt Paulus zu der zweiten Sache. Dort geht es um die Menschwerdung Jesu Christi Da heißt es nämlich, oder anders ausgedrückt, wir lesen in Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Wenn wir lesen, dass jemand das Haupt ist, dann denken wir natürlich als allererstes, Autorität. Und das ist auch wahr. Das ist auch der Fall hier. Christus ist die einzige, ultimative und letztendliche Autorität in der Gemeinde. Jedes Mitglied, jeder Pastor, jeder Diakon, jeder Älteste, jeder Seminarprofessor, jedes Bundeskind hat Christus als sein oder sein ultimative Autorität. Die Gemeinde ist dazu gebunden, seinen Anweisungen zu folgen. Und die Gemeinde, wie sie ausgeht und aufgebaut wird, ist ganz klar eine Ausbreitung seines Reiches. Und Christus herrscht über die Gemeinde. Und dann, denke ich, ist da auch eine zweite Bedeutung hier, wenn es hier heißt, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Der wunderbare Kommentator Matthew Henry hat es so ausgedrückt, dass Christus nicht nur das Haupt im Sinne von einer Regierung ist, dass er eben da das Recht hat, Gesetze zu ergeben, sondern auch, dass er am meisten Einfluss hat. So wie der Leib mit dem Kopf. Dass davon alles andere erst zustande kommt und alles andere erst richtig läuft. Dass es heißt, dass Christus nicht nur unsere Autorität ist, sondern auch der Ursprung der Gnade und der Kraft ist, die wir benötigen, um ein Leben zu führen, das ihn verherrlicht. Er ist nicht nur ein König, der sagt, du musst mir gehorchen, sondern der uns auch die Kraft und die Gnade schenkt, damit wir das tun, was er uns aufgibt. Was für ein guter und gnädiger König er doch ist. Dann macht Paulus weiter und sagt, dass Christus der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und hier haben wir noch einmal die Verbindung von Anfang mit der Metapher mit dem Erstgeborenen. Wenn durch Christus alle Dinge geschaffen wurden und durch ihn auch Bestand haben und durch ihn einen Sinn haben, dann ist er auch, oder dann ist es auch der Anfang der Gemeinde in einem gewissen Sinne. Aber es gibt noch mehr. Christus ist der Anfang der Gemeinde, weil er der Erste war, der von den Toten auferstand durch seine eigene Macht. Andere Menschen, wie Lazarus zum Beispiel, sie wurden davor erweckt, aber das noch nicht in dem letztendlich verherrlichten Zustand. Christus ist der Erste, der auferstand und verherrlicht war. Leib und Seele und in einem herrlichen Schatten für das, was Christen eines Tages am letzten Tage auch genießen werden. Christus ist der Erstgeborene, wenn es darum geht, um den Ort und auch um den Stand. Christus ist hoch erhöht, auch über den Tod. Und es wird ein Tag kommen, wo wir alle durch seine Macht auch seinem Beispiel folgen werden, wo unser Verstand, unser Leib und unsere Seele zum Leben erweckt wird. Und wir verherrlicht werden in der Gemeinschaft und der Gegenwart des Herrn Jesus Christus für alle Ewigkeit. Und da macht Paulus weiter in Vers 19. Denn es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Als Christus Mensch gemacht wurde und auf der Erde wandelte, da lebte er wie ein Mensch mit Leib, Seele und auch mit seinem Verstand. Und er ist bis jetzt noch vollkommen oder wahrhaftig Mensch. Er sitzt auch zu Rechten des Vaters. Und er ist auch schon immer gewesen, war und ist und auch in Zukunft wahrhaftig Gott. Er ist wahrhaftig Gott, als er auf der Erde wandelte, als er ans Kreuz ging, als er aus dem Grabe heraufstieg. Auf der Erde war er immer noch der wahrhaftige Schöpfer, wie er unter der Schöpfung wandelte. Und er ist nicht nur unser Schöpfer und auch nicht unser Retter und auch nicht unser Mittler. Er ist auch der, der die Macht hat und alle Gnade und alle Stärke, zu dem wir gehen sollten und auch können, um ihm all unsere Anliegen vorzubringen. Mit dem Glauben und der Zuversicht, dass er das Verlangen hat, uns auch zu helfen. Denn in ihm ist alle Fülle Gottes. Und dann letztendlich beendet Paulus diese Passage mit dieser erderschütterten Wahrheit über das Evangelium. Und alles durch ihn würde zu ihm selbst, oder anders, und alles wurde durch ihn versöhnt zu ihm selbst. Dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Nun, wenn wir nun über die Erbsünde nachdenken, dass es abstoßend ist vor Gott, boshaft ist, dass es uns Menschen auch untereinander entfremdet und natürlich auch mit Gott und dass diese Sünde auch ewige Bestrafung verdient. Und auf eine Weise denkt man irgendwie die Beziehung zu uns und zu Gott mit der Erbsünde, das ist irgendwie nur ein Problem zwischen uns Menschen und Gott dem Vater, aber auch mit Christus. Denn es entfremdet uns genauso sehr von dem Sohn Gottes, die Sünde. Denn als Christus auf die Welt kam und ein perfektes Leben lebte und dort am Kreuz um unsere Stadt starb, und hat er Frieden gemacht zwischen uns und seiner selbst, indem er sein eigenes unschuldiges Blut vergossen hat. Da gibt es nun keinen perfekten Ausdruck mehr, kein perfektes Bezeugen von Liebe mehr als das. Es gibt keine größere Hoffnung mehr als das, was wir darin haben. Denn dies ist die Basis unseres Glaubens. Ohne Christus, da gibt es keine Liebe, da gibt es keine Hoffnung. Da gibt es keinen Eckstein für irgendetwas, keine Basis, nichts. Christus ist absolut einzigartig, absolut über allem erhöht, in der Errettung, Erlösung. Da wir nun die Hocherhöhtheit von Christus erkannt haben, in beides, der Erschöpfung und Erlösung, so soll es uns dahin bringen, wie sehr wir von ihm abhängig sind, wie es er ist, dass wir uns auf ihn verlassen, der Ursprung ist aller Dinge, nämlich unseres Lebens, unseres Sinn und Zwecks in diesem Leben, der Auferstehung auch unserer Erlösung. Lasst uns all die Dinge beiseite legen, all die Versuchungen, dass wir denken, dass wir unabhängig sind, individualistische Inseln, dass wir alles in unserer eigenen Kraft machen können. Oder auch, dass wir denken, wir könnten Bedeutung in uns und Sinn und Zweck in uns selbst finden. Sondern wir sollten auf Christus blicken, im Glauben und erkennen, dass es er ist und er allein, der würdig ist, dass wir ihm vertrauen, der es würdig ist, dass wir an ihn glauben, dass in ihm allein er alles ist, was wir brauchen. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir preisen dich und danken dir für deine unendliche Herrlichkeit, für deine Größe und für die unaussprechbare Güte, die du uns erzeigst durch deinen Sohn. Herr, wir danken dir, dass du deinen Sohn sandtest hierher, auf die Erde, damit er Menschengestalt annimmt, ein perfektes Leben führt, damit er am Kreuze für uns stirbt, für unsere Sünden. Dass er uns zu sich selbst versöhnt, zu Gott. Vater, wir preisen dich und danken dir für die wunderbare Gnade, die du uns erzeigt hast. Und wir bitten dich, dass du diese Wahrheiten und diese Schönheit und diese Herrlichkeiten in unsere Herzen eintreibst. Dass wir es erkennen und ergreifen, so wie niemals zuvor. Dass es etwas ist, das uns begleitet durch die ganze Woche hindurch, wie wir darüber nachdenken und nachsinnen, über die Hocherhöhtheit Jesu Christi in der Schöpfung und auch in der Erlösung. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Güte. Wir bitten all dies in dem Namen deines heiligen Sohnes und des gesegneten Erlösers, Jesus Christus. Amen.